Ich bin heute verabredet mit einem Rosenheim-Cop. Wer kann das schon von sich sagen? Und einer, der noch dazu was mit Halle zu tun hat, den ich eigentlich bei den Närrschenleiten mit unterbringen könnte, wenn ich ihn nicht auch in meiner VIP-Ecke in der Hörspielwiese unterbringe. Ich weiß es noch nicht, weil passen würde für Max Müller alles. Ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Willkommen in Halle an der Saale.
Danke, liebe Karin.
Eine Stadt, die du dir so fast als ein bisschen Wahlheimat ausgesucht hast. Was gefällt dir an Halle?
Boah, was für eine Frage. Was gefällt mir nicht in Halle? Möchte ich es aber nicht beantworten. Es ist nur tatsächlich so, dass mein Verhältnis mit Halle ein relativ altes ist. Ich habe das erste Mal bewusst von Halle gehört, da war ich 18 und ich habe gerade Matura gemacht, also Abitur, sagt man in Deutschland. Und wir waren auf Matura-Reise auf Naxos, auf der griechischen Insel Naxos. Und ich habe die Autobiografie von Kurt Götz dort gefunden, in einer einsamen Bibliothek auf dem Strand von Naxos. Und habe das angefangen zu lesen und also okay, war als junger Schauspieler in Halle und hat ja auch lang gelebt überhaupt und auch immer spannender. Und dann noch Valerie von Martens als Wienerin, wo ich ja als Österreicher immer sehr affin war, obwohl ich ja in Klagenfurt geboren bin und mit 19 Jahren nach Wien gezogen und seitdem dort lebe. Ja, und dann Halle. Und einer der wirklich witzigsten Sätze überhaupt gleich am Anfang des Buches: In Halle tummeln sich die Jungfrauen wie die Wale in der Saale. Habe ich gesagt, das ist ja ein Mensch mit Humor. Und habe dann also ganz, ganz viel von Kurt Götz kennengelernt und gelesen und habe eben in diesen die Erinnerungen des Peter Hans von Binningen heißt das Buch. Da waren dann immer wieder Erzählungen über das Theater dort und so. Und wie es das Schicksal möchte, lerne ich eine Familie kennen, die zwar aus Magdeburg stammte, aber relativ früh dann nach Halle gezogen ist. Und das war ein Jahr später, nachdem ich den Kurt Götz gelesen hatte. Und diese Familie Schlegelmilch ist also Ende der 50er Jahre abgehauen, wurden quasi denunziert, weil der Bruder war im Widerstand, also der Bruder der Dame, mit der ich am meisten zu tun hatte, Dorle Schlegelmilch. Und die mussten richtig von jetzt auf gleich abhauen und haben zu verschiedenen Tageszeiten haben die Wohnung in der Mozartstraße, das Haus steht heute noch, verlassen. Jeder mit ein bisschen Geld und dem Pass, haben sich zuerst in Berlin getroffen und sind dann später weiter nach Frankfurt am Main. Und ich habe diese Familie kennengelernt bei mir daheim in Kärnten, auf der Flatnitz, einem wunderbaren Ausflugsgebiet, auch Skifahrgebiet, vor allem für Langlaufen. Und da habe ich die dann kennengelernt und die haben mich über 30 Jahre meines Lebens begleitet. Und viele Erzählungen über Halle und ich weiß richtig viel. Außerdem bin ich ein großer Händel-Fan. Das hat die Sache irgendwie dann auch noch verstärkt. Und im Laufe der Jahre habe ich dann natürlich die berühmten Halle-Bilder von Leonel Feininger habe ich natürlich auch kennengelernt. Und wie ich das erste Mal persönlich in Halle war, und zwar der Liebe wegen, was bis heute so ist. Und das ist für mich natürlich der schönste Grund, in Halle zu sein. Konnte ich diese ganzen Erinnerungen, die ich eigentlich nicht haben konnte, aber es wurde mir immer so plastisch geschildert, konnte ich das dann in Natura sehen und war einfach begeistert, wie schön diese Stadt ist. Also es war für mich herrlich, wenn ich die Rheinstraße runterging, dann die große Ulrichstraße und dann auf dem Platz und die Marktkirche und so. Und dann natürlich eben diese ganzen Plätze von der Familie Schlegelmilch, die ich ja auch kannte. Ja. Und Halle habe ich schon sehr lieb gewonnen.
Das merkt man dir an. Jetzt muss ich dir aber den Kurt Götz entgegenhalten, der ja schriftlich verbrieft den Hauptbahnhof als das schönste Gebäude in Halle bezeichnete, den Hauptbahnhof für das schönste Gebäude in Halle hielt, weil, begründet er dann, man die Stadt auf diesem Wege am schnellsten verlassen könne. Ist also das ganz schwierig mit dem Kurt Götz. Der ist ja immerhin als Gymnasiast nach seinem Abitur dann auch aus Halle weggegangen. Nun müssen wir da dran gehen. Du bist ein Wiener, ein, ja, muss man schon sagen, in Kärnten geboren, aber Wiener, Österreicher und damit aus dem südlichen Europa, was ja viel in der Mentalität, in der Freude am Leben und so weiter ausmacht. Was ist denn an Halle dann so ein bisschen schwierig für dich oder findest du da gar nichts?
Nix, nix. Ich fühle mich da nur wohl. Es ist wirklich so. Und ich habe jetzt auch viele gebürtige Hallenser und Hallenserinnen kennengelernt. Und von der Kommunikation her und von dem, wo man in Wien sagen würde, der Schmäh. Mhm. Also einfach dieses gegenseitige Verstehen und so eine Art Humor, die, ja, die also natürlich mir nicht genetisch gegeben ist, aber die ich halt einfach so intensiv kennenlernen durfte. Schwierig finde ich hier sehr wenig. Also ich finde schönere Plätze auf der Welt als Halle Neustadt, Hanoi. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eines meiner Lieblingsrestaurants, dort die Bruchbude, die ich wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Und es ist irgendwie, der Esprit dieser Stadt ist für mich sehr, sehr stark.
Das sagen ganz viele. Ich muss dazu sagen, wir haben ja schon Zeit gehabt, miteinander zu reden. Mhm. Ich weiß also eine ganze Menge über deine Karriere und über deine Arbeit vor allem. Aber jetzt ist etwas gewesen, da möchte ich wirklich mal drauf gehen. Du kommst ja gerade von den Dreharbeiten zur neuen Staffel Rosenheim-Cops, so kann man es nennen.
Genau.
So, und nun sag mal bitte, in welchem Zeitraum du wie viel gearbeitet hast und was gemacht hast, denn man muss ja die Situation sich vorstellen. Die Produktionsfirmen jetzt im Fernsehen haben den Sommer und die verbleibenden Wochen im Herbst versucht zu nutzen, alle durchweg, bin ich ganz sicher, versucht zu nutzen, zu arbeiten, zu drehen, weil jetzt kommt ja wieder Corona. Also sag mal, wie war denn das so als Schauspieler?
Grundsätzlich war es super, weil überhaupt in diesem Jahr arbeiten zu dürfen und eigentlich nicht weniger arbeiten zu dürfen als die letzten Jahre, ist ein Geschenk. Und da sagt man Dankeschön und sonst erst einmal gar nichts, wenn du freiberuflicher Schauspieler bist. Und es war so, wir hätten Ende April anfangen sollen zu drehen, 22 Folgen. Das ist relativ wenig, also für Rosenheim-Cops Verhältnisse. Nun war aber Lockdown und es ging nichts und so hat sich das dann um etwa 6 Wochen verschoben, von Ende April bis Anfang Juni. Und beim Warm-up, also man trifft sich da und in erster Linie wurde natürlich über Corona und die Maßnahmen und wie das Ganze zu handhaben ist, wurde da geredet. Und da hieß es auf einmal, nein, wir machen nicht 22, ZDF möchte gerne 26 Folgen. Und das aber im selben Zeitraum. Und der war ja eh schon um 6, 7 Wochen weniger. Und dann haben wir tatsächlich, der erste Drehtag war der 4. Juni bis jetzt, bis am 23. November war der letzte Drehtag, haben wir 26 Folgen gedreht. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und von Mitte Juli weg war es tatsächlich so, dass wir immer parallel 8 Folgen gedreht haben. Die ganze Zeit. Und bis auf die beiden Kommissare, die wurden natürlich nur in 4 jeweils Folgen halt mit einem Team engagiert. Alle anderen Nebendarsteller, und dazu gehöre ich ja, mussten 8 Bücher immer parat haben. Und das wirklich von Mitte Juli weg bis jetzt. Und
aber jetzt sag mal, Max, wie lernt man denn diese Menge Text? Wie macht man das? Also ich vergesse nur nicht so sehr schnell Text. Ich war immer gut im Gedicht lernen und so weiter. Okay, aber das sind ja Unmassen an Text. Wie macht man das?
Naja, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass es ja immer dieselbe Rolle ist. Also und auch das Strickmuster bleibt ja auch ähnlich. Also es gibt halt immer irgendeinen Tatort, den der Michi Mohr in meiner Rolle halt bedienen muss und dann ist ein bisschen erzählen, was da eben ist und so. Und dann gibt es immer ein Geplänkel mit der Frau Stockel, mit der Sekretärin. Und dann gibt es nur so leichte Querelen vielleicht mit den Kommissaren. Und unter uns, also ist oft ändern sich ja auch wirklich nur die Namen. Und am Schluss darf ich dann, sagen wir mal, 2 Drittel der Folgen darf ich dann noch sagen, wenn Sie bitte mitkommen möchten zum Delinquenten. Und ich will damit sagen, man gewinnt eine gewisse Routine mit der ganzen Sache. Manchmal ist es aber schon, also ja, oft auf einer Seite Text hast du dann 5 verschiedene Namen. Mhm. 2 davon darf ich mir vielleicht dann auch noch irgendwie selber aus den Fingern saugen und mir überlegen, wie, was für einen lustigen bayerischen Namen könnte der jetzt die Dame oder die Zeugin vielleicht haben. Ja, man gewinnt Technik und wir dürfen das ja auch schon 20 Jahre lang machen. Also man hat eine gewisse Routine, sicher auch.
Und ihr seid ein gutes Team. Das muss man immer hinzufügen. Du hast die Freude, mit sehr guten Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, das betonst du auch immer wieder.
Ja, und sehr, sehr gerne betone ich das. Weil es ist nicht selbstverständlich. Also es ist wirklich niemand dabei, der sich jetzt also mehr dünkt als die anderen. Es ist wirklich im besten Sinn des Wortes ein Ensemble. Und deswegen gibt es auch nicht wirkliche Stars bei uns. Also so quasi die Zugpferde, ja, natürlich, die beiden Kommissarnasen, die sind schon natürlich sehr wichtig. Aber trotzdem, nee, also es ist schon ein gemeinsames.
Du hast mir erzählt, dass diese Rolle natürlich inzwischen auch, sagen wir mal, das kann sich jeder ausrechnen. Ich glaube, durch die Wiederholung bist du jetzt täglich zu sehen im ZDF. Wie geht das jetzt mit der Bekanntheit weiter? Mit diesem Bekanntheitsgrad. Wenn du jetzt hier so durch Halle läufst, passiert dir das, dass die Leute dann doch schon sagen, oh, der Michi geht einkaufen, ja? Oder kannst du es noch relativ ruhig abdecken?
Naja, ich bin ja nicht der Brad Pitt. Es hält sich in sehr angenehmen und sehr, sehr feinen Grenzen. Und das Schönste ist halt irgendwie jetzt auch, tatsächlich mit der Maske, wenn man so durch die Innenstadt geht, ja.
Na klar, große Vorteil für die Prominenten.
Naja, also neulich ist es mir wirklich in München passiert, da war ich in einem Drogeriemarkt und es kommt wirklich, schaute eine Dame und ich hatte natürlich Maske auf und die Dame kommt dann zu mir an die Kasse und sagt, entschuldigen Sie, ich habe die Augenpartie gesehen, Sie sind's doch. Und das ist natürlich sehr schmeichelhaft und schön und man freut sich drüber. Bitte, liebe Karin, ich möchte noch gerne eine Kleinigkeit zu meiner Herkunft und so sagen.
Ja, natürlich.
Ich werde das natürlich oft gefragt, eben mit Kärnten, von meinem Heimatgefühl her. Ich bin ein richtiger Kärntner, ich bin ein gelernter Wiener und ich bin ein geschickter Bayer. Und was mit Halle wird, werden wir sehen.
Ja, das ist spannend. Ich wollte wirklich gerade nach Kärnten.
Bitte.
Hilf uns mal sprachlich.
Ja.
Kärnten ist was dann, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Dialekt als das Wienerische.
Total.
Ja, verstehen die sich überhaupt?
Die Wiener kommen sehr gern an die Kärntner Seen und gehen gern bei uns Skifahren. Also insofern mögen die Kärntner mögen die Wiener die Kärntner lieber als umgekehrt.
Ach so.
Ja, also irgendwie.
Aber es sind nicht nur die Piefkes, die man nicht so sehr mag.
Ganz, ganz leise, die Wiener sind ja quasi die Hauptstädter in Österreich, ne?
Ja.
Und keine Hauptstadt ist im eigenen Land sehr beliebt.
Das, so ist es.
Das ist leider, das ist auch bei
die
auch bei
Pariser so. Gelten nichts. Das nee. Möchte man nee. Auch nicht sein, obwohl man da wohnen will. Ja, das kennen wir. Max, seit wann wusste der kleine Max, dass er Schauspieler werden will?
Mein erster Auftritt war mit 3. Und mein Papa war ja Kaufmann, der hat einen Süßwarengroßhandel gehabt. Und seine Firma hieß tatsächlich der süße Maxi, das war nämlich auch ein Max Müller. Und der hatte ein sehr geliebtes Hobby und zwar hat er das gemacht, was man früher Conferencier nannte. Also so bunte Abende moderiert und bei uns natürlich diese ganzen Kärntner Lieder sind ja etwas sehr, sehr Schönes und wird bei uns auch wirklich sehr gepflegt. Und das hat er dann so Muttertagsfeiern und Sommerfeste und das hat er moderiert eben und mehr oder weniger auch ein bisschen frivole Witze erzählt. Und irgendwann war der Moment, wo man merkte, das Kind will auf die Bühne. Und Max und Moritz war, also von William Pusch, war damals tatsächlich ein Thema. Und da war ich, also hat er mich mitgenommen, das war dann der Große und der kleine Maxi. Und der kleine Maxi hat dann 2,5 Streiche Max und Moritz aufgesagt und vollkommen, also lampenfieberfrei, das war überhaupt gar keine Angst, eigentlich furchtbar unverschämt. Und nach dem 2,5. Streich, meine Mutter saß in der ersten Reihe, Muttertag feiern, ne? Habe ich gesagt, soll ich noch? Und die Mutter sagt, ein bisschen darfst noch. Und dann irgendwann wurde ich dann liebevoll entsorgt von der Bühne. Also es war irgendwie schon ziemlich früh abzusehen, wohin das Kind möchte.
Deine Mutter lebt noch und ja. ist auch bei guter Gesundheit, wie ich sehr, Gott, sehr hoffe.
Gott sei Dank.
Ja. Wie alt ist sie jetzt?
81 geworden. Wir sind am selben Tag, also nicht am selben, sondern am gleichen Tag geboren, am 12. März. Mhm. Naja, die Mama ist jetzt 81 geworden am 12. März und ich 55.
Wie hat man sich dein Elternhaus vorzustellen? Bauernhof und mit Garten oder Stadt? Klagenfurt ist ja eine ziemlich große Stadt, ja. Universitätsstadt und so weiter. Wie habt ihr gelebt? Also als Kaufmann glaube ich nichts mit Bauer und nichts mit Garten.
Gar nichts.
Ich will in den Garten. Ich will unbedingt in den Garten.
Das glaube ich. Ich auch. Also ich bin ja in Klagenfurt geboren. Mhm. Und wir haben also gleich in der Nähe vom Theater gewohnt eigentlich. Ja, also ein Theater und ein schöner Park rundherum. Und gleich in der Nähe haben wir gewohnt. Das war so ein altes Biedermeierhaus. Und da, ich glaube, so gebaut, tatsächlich so 1830 irgendwo. Und das war tatsächlich, irgendwann einmal war das tatsächlich so ein, sagen wir mal, Gehöft. Aber eher so für Obstbäume. Und die hatten tatsächlich eine kleine Fabrik, so eine Manufaktur, denke ich, für Obstsäfte. Also ganz interessant. Mhm. Naja, und später gab es eine Fliesenfirma, die sich da niedergelassen hat, und meinen Papa. Mhm. Und das war zum Spielen für Kinder traumhaft. Also richtig so große Hallen und Zeug und so Dächer, über die man irgendwie klettern konnte und alles ein bisschen verwachsen und eben trotzdem diese schöne alte Architektur. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Mhm. Naja, und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 6 Jahre alt, und blieben aber wirklich ein Leben lang Freunde. Und die Mutter hat dann später ein kleines Geschäft gehabt, muss man sich vorstellen, so ein Tante-Emma-Laden. Das war auch gleich in der Nähe, irgendwie, gleich in der Nähe vom Krankenhaus dann schon. Und das war jetzt nicht so eine große moderne Klinik, sondern das war so ein 19. Jahrhundert Krankenhaus eigentlich mit verschiedenen Pavillons, nannte man das. Also es waren schon große Häuser, aber eben in dieser typischen Gründerzeitarchitektur, das der K&K-Monarchie halt. Ne? Mhm. Und das war auch wieder zum Spielen super. Mhm. Und das war so mein Viertel, in dem ich aufgewachsen bin.
Warum ich nach dem Garten frage, als wir uns kennenlernten, vor zwei Jahren, ist das nun schon her, dann kommt man ja nicht umhin, den Max Müller begegnet man andauernd wieder, entweder beim Fernseh anschalten oder eben bei Interviews, da kommt ja immer mal dieses oder jenes, wo ich dich nie erwartet hätte.
Jetzt ich
hoffe,
ich
du fängst
gespannt.
Jetzt auch nicht zu lachen an. Ist in Mein schöner Garten ist diese Zeitschrift, also eine ausgesprochene Gartenzeitschrift, die jedes Mal, wenn sie erscheint, in jeder Woche, einen Prominenten fragt, was dessen Lieblingsblume sei. Und da kommt da der Max Müller. Und ich weiß nicht mehr, was deine Lieblingsblume
war. Ich weiß es auch nicht mehr.
Hast du einen Sinn für Garten und Gartenarbeit oder ist das so gar nicht deine Welt?
Sehr. Ich liebe Garten. Ich hätte auch einen in Kärnten daheim, da aus Dirks. Das ist ein ganz kleiner Ort auf 1200 Meter. Da kommt die Mama her. Und da habe ich tatsächlich das kleine Häuschen von den Großeltern geerbt. Musste ich leider abreißen, weil es einfach zu baufällig war. Und das war schon gefährlich, weil es eben so steil gelegen ist. Und da hätte ich einen Garten. Und auf das freue ich mich, dass ich da ein paar Obstbäume reinstellen kann und so ein bisschen die Tradition von meiner Oma, die war eine Supergärtnerin, so einfach weiterführen, ne? Und dann auch was lernen. Mhm. Also wie man
was anbaut und so weiter. Siehst du, da haben wir schon ein Stückchen mehr von dir erfahren. Dann geht der nicht mehr so kleine Max, kommt der nach Wien in eine zugegebenermaßen traumhaft schöne Stadt. Architektonisch so interessant wie kaum eine. In meinem
Namen. Außer Halle.
Außer Halle, ja. Du studierst, du hast auch ein Studium am Konservatorium. Du bist also dann erst einmal ausgebildeter Opernsänger, aber auch Schauspieler und so weiter. Ich will an deine Zeit an Theater in der Josefstadt. Mhm. Also ich sehe den jungen Mann da vor mir mit 18, 19. Und dann,
Entschuldigung.
Warte mal, dort, ja, ich sehe ihn noch, als er nach Wien geht. Als er nach Wien geht. Und dann so 6, 7 Jahre später.
Zehn.
Naja, genau, 10 Jahre später. Spielt er mit wirklichen Berühmtheiten und nicht nur österreichischen Berühmtheiten, steht da mit denen auf einer Bühne. Was liegt da dazwischen? Ist das noch der Max von damals aus Kärnten oder ist der Max durch Wien, durch Studium und so weiter völlig anders geworden? Was ist da verändert? Hast du dich da manchmal selbst gefragt? Hätte ich das gewusst, dass ich da mal lande oder so? Da warst du ja eigentlich schon mit Berühmtheiten zusammen und hast auch mit ihnen gespielt.
Ich hab mir immer gewünscht, das war so meine Motivation, was das Theater angeht, mit dem Otto Schenk zu tun zu kriegen. Das ist wirklich so, es war so einer meiner Theatergötter. Das eine war der Walter Berry, also mein Gesangslehrer, und das andere war der Otto Schenk. Und vom Schenk habe ich wirklich, als Opernmensch, habe ich einfach so eine große Menge an fantastischen Operninszenierungen gesehen und natürlich auch mit Brandauer und mit der Christine Ostermeier, Talisman und natürlich Widerspenstigen Zähmung und die ganzen Dinge. Also das war mir als Jugendlicher einfach schon sehr, sehr präsent. Und ich habe mir immer gewünscht, von diesen großen Wiener Berühmtheiten oder österreichischen Berühmtheiten mit dem Schenk möchte ich wirklich zu tun haben. Aber da war ja noch vieles andere. Ich habe vorher eben in der Musikhochschule eben Gesang studiert und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, ohne Sprechtheater werde ich es nicht. Das ist für mich mindestens genauso wichtig wie gescheit singen. Und dann ging es tatsächlich beruflich relativ schnell los mit 21. Und ich hatte dann aber meine 5 Jahre lang eine eigene Theatergruppe in Wien. Die nannte sich Ensemble 90. Und auf das bin ich ehrlich ein bisschen stolz, weil wir es geschafft haben, mit einer Freundin zusammen 13 Produktionen in 5 Jahren rauszuhauen. Und davon waren, glaube ich, 2,5 waren von der Stadt subventioniert. Also wir waren eigentlich... Und wir konnten immer unseren Kollegen, es waren natürlich immer ganz klein besetzte Stücke, also wir haben zum Beispiel die Zofen von Genet haben wir gemacht und geschlossene Gesellschaft von Sartre und so. Und wir haben immer so maximal 7 Leute, aber denen konnten wir immer, also umgerechnet sagen wir mal 3000 Mark geben für die ganze Produktion auf die Kralle. Mhm. Und das war super. Und dann habe ich so mit 26, da habe ich auch relativ viel inszeniert, das war auch so ein Berufswunsch. Und ein großer Glücksfall in meinem Leben war es tatsächlich, dass ich ausprobieren durfte, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und das war alles Mögliche. Und wenn es nur 2-3 Monate war, aber jetzt was in meinem künstlerischen Leben, wusste ich, es ist die Singerei, es ist Schauspiel, Regie muss man schauen, wie weit da die Leidenschaft dafür reicht, um daraus einen Beruf zu machen und irgendwann vielleicht auch das unterrichten. Aber das ist noch kein Thema. Mhm. Aber, wie soll ich das sagen, das Glück einfach auszuprobieren, wohin es dich zieht und einfach zu schauen, reicht das für einen Beruf, reicht das für 20, 30, 40 Jahre, sich damit zu beschäftigen, ja? Ist die Liebe dazu groß genug? Das ist eine ganz große, wichtige Sache. Und das wusste ich in der Zeit, um deine Frage endlich zu beantworten, das wusste ich damals eben schon, weil ich gesagt habe, so, ausprobiert habe ich jetzt genug, jetzt bin ich 25, 26, ich weiß jetzt, ich will Schauspieler werden. Und dazu habe ich mich dann entschlossen. Und dann habe ich in der eigenen Gruppe, im Ensemble 90, haben wir ein Stück gespielt, das heißt Equus. Da geht es um einen Jugendlichen, ich habe damals wirklich sehr jung ausgeschaut, der 6 Rennpferden die Augen aussticht und kommt dann in die Psychiatrie und mit seinem Therapeuten sind so hypnotische Rückführungsszenen, also es ist wirklich schön zu spielen. Das war ein berühmter Film mit Richard Burton. Und das war so meine kleine Visitenkarte in Wien. Ich bin jetzt nicht nur Theaterdirektor und halt irgendwie halt Schauspieler. Bitteschön, das habe ich anzubieten. Und dann war ich 2 Jahre im Schauspielhaus beim Hans Kratzer. Das war so die absolute Avantgarde-Bühne damals. Bevor der Klaus Beimann kam, bevor so richtig durchstartete. Das kannte man in Wien nicht. Und da wurde halt eben so Shakespeare und Goldoni und Nestroy so richtig gegen den Strich gebürstet. Und da durfte ich 2 Jahre mitmachen. Habe sehr viel gelernt, aber das war schwer. Weil da muss man mehr oder musste man eigentlich viel mehr können als das, was ich damals konnte. Und eben die Josefstadt. Und dann hat sich dieser Traum erfüllt, dass ich tatsächlich mit Otto Schenk arbeiten durfte. In 3 Inszenierungen von ihm war ich dabei, unter anderem auch in seiner letzten, bevor er gesagt hat, er will jetzt nicht mehr inszenieren. Ja, und da bin ich dann 7 Jahre geblieben und hatte also zum Schauspielhaus ein großes Kontrastprogramm, weil das ist natürlich, die Josefstadt ist ein oder war damals ein sehr konservatives Theater. Aber das hat mir gefallen. Ich habe gesagt, ja, das finde ich super. Also in einem relativ konservativen, altmodischen Rahmen schauen, wo sind denn die Grenzen einer Szene, wie weit kann man denn gehen? Das habe ich sehr geliebt. Und mit Schenk selber hat man einen guten Draht.
Das ist einfach auch schon, das gehört zur Theatergeschichte, was du hier erzählst. Du hast so viel gemacht in deinem Beruf. Dadurch weißt du doch auch furchtbar viel. Und ich weiß aus der eigenen Erfahrung, mit solchen Erfahrungen gepaart heißt das, dass du vieles durchschaust. Dass du sehr genau weißt, wo Qualität ist.
Das ist ein großes Wort, gelassen
und,
ausgesprochen.
Das macht nicht unbedingt immer das Leben einfacher, weil man ja auch nicht immer sagen kann, dass Sachen einfach mal, naja, das Wort mit SCH will ich jetzt nicht aussprechen, aber es ist eben auch, der Kaiser hat ja gar nichts an und selbst wenn es hoch... Wie gehst du damit um? Wie kannst du damit so charakterlich arbeiten? Wie schluckst du das runter und sagst, geht mich nichts an? Oder arbeitet das in dir und sagst, oh, ich könnte das viel besser? Also ich erlebe dich als sehr kritisch, als sehr kritisch an deiner eigenen Arbeit. Aber das kannst du doch in der Umgebung, auch bei gerade beim Fernsehen, gar nicht tun. Du musst doch einfach deine Arbeit machen. Ist ja Brot und Butter, so gehört sich das. Mhm. Wir wollen ja unsere warme Suppe verdienen. Natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass da so furchtbar viele Regisseure rumlaufen, die ständig kritisiert werden möchten. Dann wären sie keine Regisseure.
Das ist eine interessante Frage. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Ich glaube, ich bin wirklich ein sehr kritischer Mensch. Also sehr. Und ich bin ziemlich unerbittlich, auch wenn ich etwas so oder so empfinde, dann ja, ändert sich das selten. Also wenn ich etwas wirklich nicht gut finde, dann ist es halt nicht gut. Ich kann es zum Beispiel trotzdem gern haben. Also so ist es ja nicht. Aber man muss in diesem Beruf, wenn du überleben willst in diesem Beruf, ist es, glaube ich, also wenn du so gestrickt bist wie ich, nicht hilfreich, wenn du jetzt mit so richtig knallharter Kritik daherkommst. Erstens, weil ich als Persönlichkeit nicht so rüberkomme und das erschreckt manche Leute, wenn ich dann so mit einem Skalpell-Urteil daherkomme, boah, was ist denn jetzt mit dem los? Also es passt, diese Seite meines Lebens passt nicht zu meinem Erscheinungsbild, sagen wir es einmal so, weil das ist so ein bisschen Lieber und der tut ja niemandem was und so und da kann man furchtbar anecken. Anderes Thema zum Beispiel, ich kann großartig von jetzt auf gleich sehr aggressiv, also Aggression spielen. Mhm. Darf ich? Nein, das muss ja nicht sein, das ist ja Quatsch. Nee, aber es ist wirklich so. Und sehr, sehr oft wollen die Leute auch das nicht von mir sehen. Und damit muss man umgehen lernen. Da muss man diese Seite, wenn man die herzeigen möchte, muss man halt das richtige Umfeld dafür schaffen. Und das ist die eine Sache, dass du einfach lernen musst, wie kannst du, wenn es denn sein muss, dass du Kritik abgibst, dass du die richtigen Worte findest und dass du den richtigen Tonfall findest. Dann gibt es aber auch Leute, die lassen sich überhaupt nichts sagen. Das ist vollkommen sinnlos. Das ist dann auch nicht angebracht. Warum soll man denn? Ja. Ich bin ganz persönlich, ja, wenn ich merke, das ist kompetente Kritik und das ist konstruktive Kritik, dann bin ich dafür wirklich offen. Und ich habe es zum Beispiel viel lieber, wenn ein Regisseur mir sagt, steh gescheit, red lauter und einfach klare Ansagen gibt, ist es mir viel lieber, als wenn jemand sagt, ja, glaubst du nicht, dass das jetzt vom Gefühl in eine ganz andere Situation sein müsste? Sag einfach, was du willst. Das ist mein eigener Anspruch. Und das ist dann halt komisch, gell, wenn man denkt, ich selber finde das aber gut, warum darf denn ich das jetzt nicht machen? Ja, weil Menschen verschieden sind. Und wenn man sich auf sein Gegenüber gefälligst einzustellen hat. Weil jemanden verletzen, das muss jetzt per se nicht sein.
Wie kommst du am besten runter? Nach so einer anstrengenden Zeit, Dreharbeiten, hast du ja dann auch immer wieder Wochen der Freiheit. Man muss ja dazu sagen, wer es nicht weiß, du bist ja ganz erfolgreich immer wieder mit deinen literarisch-musikalischen Programmen unterwegs und warst das jetzt auch noch vor der zweiten Welle, hast du ja noch einiges machen können.
Aber Gott sei Dank.
Wie kannst du entspannen? Wie tust du es? Machst du Yoga? Haust du dich aufs Sofa? Schaust du Fernsehen? Vielleicht die Rosenheim-Cops?
Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Rosenheim-Cops ist Arbeit. Mhm. Aber, und in dem Sinne natürlich, erstens einmal ist es schöne Arbeit, es macht wirklich Freude, tatsächlich, nach 20 Jahren noch immer. Ich habe auch gesagt, warum. Und Rosenheim-Cops ist aber trotzdem einfach Arbeit. Wenn ich das mir anschaue, ist es nicht so, ach, wie lustig, und jetzt schaue ich der Frau Stockel und den anderen zu. Nein. Da sitzt du dann da und sagst, okay, ja, hast gut gemacht. Boah, ist das schlecht. Und nie, weil hoffentlich ist schon zu spät, hat schon das Licht der Öffentlichkeit gesehen. Ist schwierig, aber es ist tatsächlich, das ist Arbeit. Aber wie komme ich runter? Erstens schlafen. Also ich schlafe gern lang. Das ist für mich schon einmal sehr, sehr viel wert. Und ja, liebe Leute treffen. Das ist für mich auch sehr wichtig. Und wenn es auch so ein Kurzurlaub sein muss, dann gehe ich gern in Plattenantiquariate oder in CD-Geschäfte oder so. Das ist für mich wunderbar zum Entspannen. Schaut mal, was gibt es denn Neues? Dann kannst du mal reinhören, dann kauft man sich vielleicht was. Meistens viel zu viel. Und das ist für mich.
Du kaufst also dann eher Platten und CDs und nicht so viel Klamotten?
Ja. Aber Klamotten einkaufen ist für mich anstrengend. Das tue ich gar nicht gern. Das ist, oh Gott, und immer dieses furchtbare Licht. Jeder schaut aus wie Frankensteins Witwe. Es ist furchtbar. Also dieses weiße, grelle Licht, das finde ich auch nicht sehr geschäftsfördernd.
Das nebenbei. Müssen sich Leute ausgedacht haben, die keine Menschen leiden können.
Ja.
Vor allem keine Frauen, darf ich dir sagen. Weil dummerweise Frauen ja Kurven haben. Und die sind dann da drin nicht mehr schön.
Und gerne shoppen gehen auch.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Ja, klar. Also ich auch nicht, aber okay. Hat auch was mit diesem Licht zu tun. Das ist auch nur Stress.
Vielen Dank, Karin. Das ist wirklich
das ist für mich ein großes Thema. Nur Stress. Wie funktioniert das für dich, wenn du sagst, ich wünsche mir etwas? Ich erfülle mir diesen Wunsch noch. Wie kann das funktionieren? Das wird mit Arbeit verbunden sein, denke ich mal. Aber hast du noch so Dinge, wo du sagst, da will ich noch hin, das will ich noch machen? Ja, hast du?
Ist momentan ein großes Thema bei mir, weil ich meine, 20 Jahre Michi Mohr, das ist schon, also eigentlich 21 Jahre, das andersrum, wenn du Ja sagst zu einer Serie, zu einer Rolle in einer Serie, dann musst du auch damit rechnen, dass es länger dauern kann. Also, und mein großer Vorteil diesbezüglich war, ich habe mir immer gedacht, boah, ist ja wunderbar. Also ich bin so ein Langstreckentyp eher, ich habe es gern, so ein bisschen eine Kollegenfamilie zu spüren. Das war ja auch 7 Jahre Josefstadt, ist ja auch nicht kurz. Ne? Das waren ja auch immer dieselben Leute, die man schönerweise gesehen hat. Also ich habe gern so ein bisschen ein Zuhause. Und jetzt ist halt Michi Mohr hat angefangen, da war ich 35 und jetzt bin ich bald 56. Und da ändert sich halt sehr viel. Und ich denke mir, obwohl ich früher eben als junger Mann so viel Theater gespielt habe, habe ich mich ja doch verändert. Und diese Veränderung, die habe ich noch nicht ganz kapiert. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt bei mir aussehen muss. Wie komme ich jetzt quasi langsam ins Operalter? Ja, und wie schaut das konkret bei mir aus? Ja, was für Rollen möchte ich gern spielen? Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, gibt es da schon. Also ich würde zum Beispiel wirklich gerne. Ein Papageno hat mir schon angeboten. Und solange das noch irgendwie geht, würde ich das schon gern mal singen.
Das könnte ich mir toll vorstellen.
Ja, das würde ich auch gerne machen.
Ich habe gerade eben dich einen Eichendorff einsprechen lassen. Einen alten Eichendorff. Also kurz vor seinem Tod, was er da im Tagebuch schreibt. Und da muss ich sagen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist so ein toller alter Mann gewesen eben.
Dankeschön.
Aus dem Stand.
Danke.
Wow, da sehe ich vieles. Aber hoffentlich sehen dich da auch Besetzer und Caster.
Ja, schauen wir mal. Es ist jetzt, ich bin wirklich so in einer Übergangsphase. Und ich finde es einerseits echt, also nicht nur so gesagt, ich finde es echt spannend, aber im wahrsten Sinn des Wortes, weil es spannend ist. Du weißt ja nicht, was dabei so rauskommt. Ne? Und auf der anderen Seite, wofür denn? Ach, lass doch und mach doch Rosen im Kopf. So, wird schon irgendwie gehen und so. Mhm. Aber ich glaube, nee, ich möchte schon noch ganz gern an anderen Dingen ein bisschen kratzen.
Dann sind wir gespannt und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch.
Danke dir.
Mit dem Naschen, Schauspieler sind alle Nersch, das ist das schöne hallische Wort für verrückt, mit dem Naschen Max Müller, für viele der Rosenheim-Cop und eigentlich viel, viel mehr. Danke, Max.
Danke dir, Karin.